Liebe Gemeinde, heute feiern wir den letzten Gottesdienst der Reihe. Sie haben es bei der Begrüßung bereits gehört. Ich muss abnehmen. Wir sprechen über die Bergpredigt, Themen aus der Bergpredigt. Das Thema des heutigen Gottesdienstes ist die Schuld anderer loslassen. Die Schuld anderer loslassen. Ich lese den Predigttext vor. Sie können ihn mitlesen. Er steht geschrieben im Matthäus-Evangelium. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Die Perspektive, unter der wir uns nun mit dem Thema Schuld beschäftigen, ist, und ich möchte es in der Frage formulieren, wie soll ich mit der an mir begangenen Schuld umgehen? Also wie soll ich als Opfer zu dem, der an mir schuldig geworden ist, verhalten? Die Perspektive in dem Text, der uns vorliegt, der deckt nicht alle möglichen Perspektiven von Schuld ab. Wir erfahren hier nicht, ob es um aktiv oder passiv begangene Schuld geht. Wir erfahren nichts darüber, ob die Schuldigen selbst Opfer ihrer Umstände sind und als Opfer selbst zu Tätern werden. Darüber sagt dieser Text nichts. Matthäus spricht in diesem Text auch nichts über die Schwere von Schuld. Wie verhalten sich denn Lüge und Mord zueinander? Verleumdung und vielleicht Missbrauch? Oder ab wann ist denn jemand fähig, für die Schuld Verantwortung zu übernehmen? Gilt das Gleiche für eine Zweijährige wie für einen Kriegssoldaten? Das ist die erste kleine Hürde, die wir wahrnehmen müssen. Der Autor, und hier in diesem Text, der Autor beschäftigt sich nicht damit, die Komplexität von Schuld abzubilden. Die Konzentration liegt auf die Frage, wie jemand auf die an ihm begangene Schuld reagiert. Eine zweite kleine Hürde, die wir ebenfalls wahrnehmen müssen, ist, dass wir annehmen, dass dieser Text zunächst für das Leben der Christen gilt. Diese Worte, wie auch die anderen Worte der Bergpredigt, sollen als eine Art Lebensregel für Christen und Christinnen gelten. Das heißt, die Empfänger dieser Worte sind Christinnen und Christen. Und ich möchte euch noch eine dritte kleine Hürde zumuten, nämlich, dass wir die Worte für das Leben der Christen und für den Umgang in der Gemeinde lesen und hören. Das ist es, was man in der christlichen Gemeinde erwarten sollte als Reaktion auf Schuld. Natürlich kann man sich jetzt schnell der Frage stellen, ob man mit den Worten der Bergpredigt, die wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, einen Staat regieren kann. Können die Worte der Bergpredigt nun die Rechtsprechung ersetzen? Darüber erfahren wir in diesem Text nichts. Das heißt, die Einleitung in dieser Predigt galt dem Gedanken, worüber spricht der Text, nicht. Dieser Text, diese Worte hören wir für Christen, die mit der Schuld anderer umgehen wollen, und das in der christlichen Gemeinde. Ich lese im Predigttext nun noch einmal vor. Bitte lest mit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie soll jemand mit der an ihr oder ihm begangenen Schuld umgehen? Die Antwort lautet: Vergib. Das Wort vergeben kommt viermal vor, also nehmen wir an, dass es das zentrale Wort in diesem Text ist. Und Vergebung, das wissen wir alle, ist ein großes Wort. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, bedeutet wortwörtlich fortgehen lassen. Zum Beispiel, wenn jemand einen Schuldner gehen lässt, ohne Rückzahlung einzufordern. Vergebung bedeutet nicht, das Unrecht zu billigen. Vergebung bedeutet nicht, so zu tun, als wäre nichts passiert. Vergebung bedeutet auch nicht, sich ausnutzen zu lassen. Vergebung bedeutet, denjenigen, der mir schuldig geworden ist, in Worten, Taten, vielleicht in Gefühlen, fortgehen zu lassen. Innerlich könnte man sagen, Vergebung ist zuerst ein Akt der Befreiung. ich entlasse jenen, der an mir schuldig geworden ist. Ich entlasse ihn aus meinen Gedanken, aus meiner Sorge, auch aus meinem Rachegefühl, aus der Gefangenschaft. Und dadurch befreie ich mich von der negativen Kraft, die durch die Verletzung in mir entstanden ist. Und ich löse mich. Ich löse mich von der Gebundenheit an den anderen. Ein Mann hatte mal gesagt, wenn ich nicht vergebe, bleibe ich gebunden an den, der mich verletzt hat. Ich vergebe ihm und so befreie ich mich von seiner Macht. Zwischenmenschliche Vergebung ist oft nicht ein einmaliger Akt, sondern ein Weg, ein Prozess, ein immer wieder. Aus diesem Grund kommt die Aufforderung der Vergebungsbereitschaft in der Bibel sehr häufig vor. Und aus diesem Grund bekennen wir ja auch im Vater Unser, in jedem Gottesdienst, dass wir immer wieder unseren Schuldigern vergeben wollen. Es öffnet sich in diesem Text eine sonderbare Tür, die ein Verhältnis beschreibt. Das Verhältnis zu deinem Nächsten wirkt sich aus auf das Verhältnis zum Vater im Himmel. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Schuldigern, also wie ich meinen Schuldigern gegenüber reagiere, so reagiert auch der Vater im Himmel mir gegenüber. Dieser strenge Zusammenhang, der ja hier in diesen zwei Sätzen vorkommt, mag zunächst beunruhigen. Fromme Christenmenschen würden vielleicht erwarten, dass zuerst Gottes Vergebung genannt wird. Zuerst Gottes Vergebung, die groß gemacht werden soll, aus der wir dann, wenn möglich und es gerade passt, auch die Vergebung des Schuldigers folgt. Also von der Reihenfolge und der Gewichtung in etwa so: Gott vergibt, das ist das Wichtigste, Stufe 1. Stufe 2, wir vergeben unseren Mitmenschen. Das ist wünschenswert und auch gut, aber nicht so hoch angesiedelt wie das Erste. Was wir hier nun von Matthäus lesen, und bei Matthäus lesen, ist, dass er die Reihenfolge umdreht. Wenn wir vergeben, dann vergibt uns Gott. Wenn wir nicht vergeben, dann vergibt uns Gott nicht. Liebe Gemeinde, im Licht der ganzen Bibel wird natürlich auch davon gesprochen, dass, weil Gott uns zuerst vergibt, wir überhaupt fähig werden, anderen zu vergeben. Was wir im Licht der ganzen Bibel sehen, ist, dass der Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und unserer menschlichen, zwischenmenschlichen Vergebung von zwei Seiten her betrachtet werden kann und beide Seiten vorkommen. Die zentrale Aussage liegt bei beiden Aspekten und Zugangsweisen darin, dass Gottes Handeln an mir unauflöslich mit meinem Handeln an meinen Schuldigern zusammenhängt. Und dass mein Handeln an meinen Schuldigern unauflöslich mit Gottes Handeln an mir zusammenhängt. Und liebe Gemeinde, das ist hier keine Aussage des Heils und über die Erlangung des Heils. Ich kann Gottes Gnade natürlich nicht durch meine Gnade gegenüber meinen Schuldigern irgendwie verdienen. Wohl aber ist dies eine Aussage über die Art und Weise, wie wir als Christen leben. Ob und wie sich ein Leben als Christen zeigt. Und es ist wohl auch eine Aussage darüber, dass es Christen gibt, die ihre Beziehung zu Gott beschädigen, weil ihre zwischenmenschlichen Beziehungen unversöhnt sind. Liebe Gemeinde, ich kann mir vorstellen, dass man das nicht gerne hört. Wir hören lieber von einem bedingungslosen christlichen Leben, das irgendwie parallel läuft zu der bedingungslosen Liebe Gottes. Hauptsache, meine Beziehung zu Gott stimmt. Doch das steht hier nicht geschrieben. Hier lesen wir von einem ernsten, an Bedingungen geknüpften christlichen Leben. Wir hören davon, dass unversöhnte zwischenmenschliche Beziehungen die Gottesbeziehung schädigen können. Jesus erklärt hier, wie eng unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen verbunden ist. Man kann nicht in Bezug auf Gott eine Einstellung haben und in Bezug auf den Menschen eine andere Einstellung. Es heißt nicht, dass es so nicht sein sollte, sondern das geht einfach nicht. Als Menschen sind wir eine Person mit einem Geist und einem Charakter. Wir kriegen das nicht auseinanderdividiert. Also hängt mein Verhalten als Christ meinem Schuldigen gegenüber direkt mit meinem Verhalten Gott gegenüber zusammen. Dieser Gedanke wird von Matthäus öfter aufgegriffen. An einer späteren Stelle erzählt er eine Geschichte. Und die Geschichte zeigt, was passiert, wenn mein Verhalten Gott gegenüber und mein Verhalten meinem Schuldigen gegenüber auseinanderbricht und auseinandergeht. Das heißt, wenn diese zwei Beziehungen auseinandergehen. Ich möchte euch diese Geschichte erzählen, zum Teil meiner Vision. Es war ein König, ein reicher und mächtiger König. Er hatte viele Untertanen, Untertaninnen, viele Knechte, Mitarbeiter, Verwalter. Er hatte Gunst bei den Menschen, die er regierte. Er ging verantwortlich und ehrlich mit ihnen um. Eines Tages fiel ihm bei der Inventur eine Unregelmäßigkeit auf. Eine Unregelmäßigkeit bei den Abrechnungen. Die Einnahmen und Ausgaben, die passten nicht zusammen. An einer Stelle. Und das hing mit einem Mann zusammen, der ihm Geld schuldig war. Er ließ den Mann zu sich holen. Diese kleine Unebenheit in der Jahresbilanz entpuppte sich als ein mächtiger Brocken. 10.000 Zentner Silber war der Knecht seinem Herrn schuldig. 10.000 Zentner Silber, das sind in heutigen Zahlen umgerechnet etwa 12 Milliarden Euro. Wie man so Schulden anhäufen kann, ist jetzt mal offen. Wo ist mein Geld? Da er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Wo ist das, was du mir schuldest? Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. 10.000 Zentner Silber war er ihm schuldig. Dafür müsste er 400.000 Jahre arbeiten. Er bittet um Aufschub, obwohl er weiß, dass er das niemals zurückzahlen kann. Das sind 130 Millionen Tageslöhne. Das kann niemand abarbeiten. Niemand. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Und er ließ ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Hier endet die Geschichte nicht. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. 100 Silbergroschen entsprechen 9.600 Euro. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will das bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte. 100 Silbergroschen. Das ist 1000stel% von dem, was ihm selbst erlassen wurde. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, so wie es sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch Erbarmen zeigen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Wir lesen in der Geschichte von Matthäus, der diese Geschichte beendet. Er sagt: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Liebe Gemeinde, so passiert es mit dem, bei dem das Verhältnis zum Herrn und zum Mitmenschen auseinandergeht, zerbricht. Eine ziemlich dramatische Geschichte, die den Ernst des christlichen Lebens vor Augen führt. Vergebung wird als Pflicht dargestellt. Da liegt ganz wenig Freude drinnen. Es ist eine Aufgabe und nicht eine Befindlichkeit. Ja, hier wird auch der Ernst des christlichen Lebens und der Ernst unseres Herrn deutlich. Die Geschichte fügt einen Aspekt hinzu, der in unserem Predigttext hier nicht so vorkommt. Der König hat dir vergeben, also vergib du. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem die Worte des Predigttextes stehen. Wir hören, das Leben dessen, dem vergeben wurde und nicht selbst vergibt, nimmt Schaden. In dieser Geschichte, die ich erzählt habe, wird ihm der Erlass seiner Schulden sogar entzogen. Und er wird seinen Peinigern überantwortet. Sein Leben nimmt Schaden. In der Gegenwart und übertragen auch in Ewigkeit. Liebe Gemeinde, wir können und dürfen die Dramatik dieser Aussage nicht einfach wegwischen. Diese Worte sind ebenfalls wie die Worte in unserem Predigttext Worte der Warnung. Es sind Worte des Gerichts. Also was tun? Angst davor haben, dass Gott seine Vergebung zurückzieht, weil wir nicht loskommen von den Gedanken der Rache und des Zorns gegenüber unseren Schuldigern? Weil wir nicht vergeben können, weil die Schuld, die uns angetan wurde, zu schwer wiegt? Sollen wir Angst haben, dass Gott seine Vergebung zurückzieht, weil wir nicht loskommen vom Kreisen um unsere Verletzungen und unserem Schuldigern Scheitern wünschen? Weder Angst ist hier der richtige Weg, noch die Devise, packen wir es an. Das schaffen wir. Angst führt in die Verzweiflung. Packen wir es an, führt in die Überheblichkeit. Und beides sind Gesichter des Gesetzes und die werden uns nicht freimachen. Es wird uns dazu führen, uns verstecken zu wollen vor Angst und uns selbst zu hassen, weil wir es nicht schaffen. Oder es wird uns dazu führen, uns selbst zu überhöhen und selbst zu vergöttern. Und damit werden wir ebenfalls scheitern. Was sollen wir also tun? Wie sollen wir lernen, beides zusammenzuhalten? Wie sollen wir das eine auf das andere beziehen und nicht daran verzweifeln, dass wir es nicht immer ganz und gar schaffen? Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf einen dritten kleinen Text lenken, Worte der Hoffnung in der Bibel. Steht im Hebräerbrief geschrieben, da steht geschrieben, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie kann das nun zusammengehalten werden? Liebe Gemeinde, nur durch Jesus. Das kann nur durch den Geist Jesus, durch den Geist Jesu, der seit unserer Taufe in uns wirksam ist, immer wieder zusammengeführt und zusammengehalten werden, gekittet werden. Es ist der Geist Jesu, der mahnend unser Verhalten unserem Schuldigen gegenüber irgendwie anklagt. Es ist der Geist Jesu, der tröstend unsere Verzweiflung gegenüber unseren Schuldigen begegnet. Es ist der Geist Jesu, der Kraft schenkt zu vergeben, den Schuldigen aus unseren Gedanken zu entlassen und damit zu vergeben. Das sind heilige Momente, ich weiß, das sind keine selbstverständlichen Momente und auch keine einfachen Momente. Aber es ist der Geist Jesu, der in uns wirksam wird. Die Beziehung zu meinem Mitmenschen und die Beziehung zu Gott wird immer wieder auseinanderfallen. Allein die Frage, wie oft soll ich meinem Bruder, meiner Schwester noch vergeben, zeigt die Baustelle unseres Herzens. Der Ernst des christlichen Lebens verliert dadurch nicht seinen Ernst. Wir sind und bleiben eine Baustelle. Eine Baustelle, die dem Schuldigen grenzenlos vergeben möchte und soll und muss. Eine Baustelle, die aber auch immer wieder fragt, wie oft soll ich noch vergeben? Eine Baustelle, die sagt, ich kann dir nicht vergeben. Und doch halten wir fest an der Verheißung, die uns in der Taufe und im Glauben gegeben ist, dass Jesus vollenden will und wird, was unvollendet ist. Das ist das Wunder des christlichen Glaubens. Das ist das Wunder des christlichen Lebens. Das ist das Wunder, das in der Gemeinde sichtbar wird. Aus den vielen verschiedenen Steinbrüchen, hat er uns und jeden Einzelnen geholt. Mit Fleiß, Mühe und Fantasie der Liebe bearbeitet und eingefügt. Jeder von uns ist nicht weniger als sein Werk und trägt an sich die Zeichen seiner Arbeit. An jedem und jeder wird langsam und doch mehr und mehr die Form erkennbar, um deren Willen Jesus keinen Einsatz und keine Mühe scheut. Denn er hat sich vorgenommen, aus dem, was er begonnen hat, ein ganzes Werk zu machen und es zu Ende zu führen. Und immer wenn Jesus den Glaubensanfang in einem Menschen setzt, gibt er damit eine Garantieerklärung ab, dieses Haus des Glaubens nicht halbfertig übrig zu lassen. Nicht eine halbfertige, fromme Bauruine, durch die der Wind pfeift. Das ist die Hoffnung, unsere Hoffnung im Blick auf die Schuld anderer. Lasst uns einen Moment in die Stille gehen und bedenken, was uns das Wort Gottes für unsere Lebenssituation sagt. Herr Jesus, schenke du uns Kraft, zu tun, was wir nicht aus unserer Kraft tun können, zu vergeben. Amen.